Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen im E-Pod von eformel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. Heute besprechen und analysieren wir das erste Rennen der neuen Formel-E-Saison aus Sao Paulo. Jack Dennis meldet sich nach 680 Tagen auf dem Siegerpodest zurück und hält auch den aktuellen Weltmeister Oliver Rowland im Rennen hinter sich. Auf den Kopf stellte das Rennen der Rookie Pepe Marti mit seinem spektakulären Crash nach Full Course Yellow. Alles dazu und die Eindrücke aus Sao Paulo gibt es jetzt. Mein Name ist Luca Storms und ich begrüße euch zur neuesten Ausgabe. Und damit nochmal ein Hallo und herzlich willkommen zur Folge 384 des E-Pod und wir sprechen über die neue Saison 2025-26. Das erste Rennen haben wir schon in dem Sinne hinter uns gelassen mit dem Sao Paulo E-Prix und einer, der vor Ort war für eFormel.de, war Tobi Würz und der ist auch in dieser Folge wieder dabei. Hallo Tobi.
Hallöchen Luca, grüß dich.
Abgesehen vom Rennen, du hast es in der Vorschau-Episode gesagt, nicht unbedingt hat diese Folge jeder gehört. Du hast ja gesagt, viel von der Stadt oder vom Drumherum konntest du nicht sehen. Wie viel konntest du denn in dem Sinne einfangen von der Stadt Sao Paulo und so ein bisschen auch den brasilianischen Vibe mit vielleicht nach Deutschland nehmen?
Ja, die Temperaturen natürlich. Also wir hatten angenehme 31 Grad am Samstag. Das war auf jeden Fall was ich in gewisser Weise mitnehmen konnte. Aber natürlich, ich bin Donnerstag erst angekommen am späten Nachmittag. Bin Sonntagmittag schon wieder zurückgeflogen. Da ist die Zeit natürlich sehr überschaubar. Ich bin mit einem Journalistenkollegen Samstagabend nach dem Rennen noch in einem Steakhouse gewesen. Das fand ich war ganz spannend. Aber sonst sonderlich viel von Sao Paulo gesehen, außer halt die Rennstrecke, das Media Center, das Hotel und dann natürlich die Autobahn von Rennstrecke zum Flughafen beziehungsweise andersrum habe ich in der Tat nicht.
Also im Endeffekt so ein bisschen wie die Mechaniker oder auch die Fahrer, da ist man halt eingebunden mit seinem Job, aber ich denke mal, es hat dennoch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das Rennwochenende, das erste Rennwochenende der Saison hat ja auch viel zu bieten und um euch da nochmal mitzunehmen und erstmal zu zeigen, was denn da überhaupt alles passiert ist, blicken wir in den Rückspiegel.
Die neue Formel-E-Saison beginnt denkbar schlecht. Wegen technischer Probleme mit der Funkverbindung muss das erste freie Training zunächst verschoben und dann abgesagt werden. Das zweite freie Training am Samstagmorgen wird dafür um 20 Minuten verlängert.
Im Qualifying zeigte Pascal Wehrlein ein weiteres Mal eine überragende Pace. Die dritte Sao Paulo-Pole in Folge vor Dennis und Ticktum, dreimal Porsche vorne.
Es gibt jedoch wegen Wheelspin in der Boxengasse eine Strafe gegen den Deutschen, somit bleibt nur Startplatz 4. Jake Dennis erbt die Pole Position.
Das Rennen ist von unzähligen Scharmützeln und Positionskämpfen geprägt.
Am schlimmsten erwischt es Pepe Marti, der sich mit seinem Cupra Kiro kurz vor Rennende mehrfach überschlägt und eine rote Flagge auslöst.
Anschließend geht es nochmal für eine Runde im Renntempo weiter, es ändert sich jedoch nichts mehr. Dennis gewinnt vor Rowland und Nick Cassidy.
Eine Neuerung in dieser Saison, Luca, lass uns mal auf das fertige Rennergebnis gucken, bevor wir dann die einzelnen Punkte besprechen. Das Podium hattest du ja gerade, fehlen dann die Plätze 4 bis 10, die belegen Pascal Wehrlein, Nico Müller, Maximilian Günther, Joel Eriksson, Sebastian Buemi, Nick de Vries und Zane Maloney.
Außerhalb der Punkte beendeten das Rennen Antonio Felix da Costa, Felipe Drugovic und Taylor Barnard.
Ausfälle gab es auch einige. Jean-Éric Vergne, Pepe Marti, Mitch Evans, Lucas Di Grassi, Eduardo Mortara, Norman Nato und Dan Ticktum.
Und dann beschäftigen wir uns erstmal mit dem Rennsieger, nämlich Jake Dennis, der erstmals seit Diria 2024, also nach genau 680 Tagen, das erste Mal ganz oben auf dem Podest stehen durfte. Im Rennen hat er clever agiert und vor allen Dingen immer zum richtigen Zeitpunkt seinen Attack-Mode aktiviert, um dann wieder sich schnell auf Platz 1 vorspulen zu können. Man muss aber danach auch sagen, dass ihm möglicherweise auch die Full Course Yellow und auch die anschließende rote Flagge sicherlich helfen konnte, Tobi.
Ja, das auf jeden Fall, Jack. Denn es hat genau zum richtigen Zeitpunkt den Attack Mode aktiviert, konnte in Führung gehen und dann gab es halt die Rennneutralisierung. Werden wir nachher auch im Speziellen nochmal drauf eingehen, sodass er dann vorne lag, als das Rennen unterbrochen wurde. Und am Ende war es dann tatsächlich nur noch ein Sprint über eine Runde bis ins Ziel mit einem fliegenden Start. Da hatten die Konkurrenten keine Chance gegen Jack Dennis und der konnte, wie du schon sagtest, seinen ersten Sieg seit der Ria 2024 sichern und auch ein prima Geburtstagsgeschenk für seinen Teamchef Roger Griffith.
Genau, nämlich der hatte Geburtstag an dem Tag. Ihm hat er diesen Sieg ja auch gewidmet und ich denke mal, nichts Besseres kann man für einen Saisonstart in Sao Paulo bei einem Rennsieg und vor allen Dingen bei warmem Wetter kann man sich sicherlich schlechtere Geburtstagsgeschenke wünschen.
Und die Torte ins Gesicht gab es natürlich auch.
Und dann kommen wir zunächst zu der Szene des Wochenendes, die sicherlich auch einige reißerische Überschriften gebracht haben, nämlich der Überschlag von Pepe Marti mit seinem Cupra Kino. Der Spanier war zu Beginn der Full Course Yellow Phase, nämlich auf Nico Müller und auf Antonio Felix da Costa aufgefahren. Der Wagen wurde dabei ausgehebelt und überschlug sich mehrfach. Und was man sagen muss, zum Glück, Pepe Marti, der Rookie, der Spanier, blieb unverletzt und das war auch die Meldung, muss man sagen, des Tages.
Auf jeden Fall. Ist mal wieder ein Zeichen dafür, wie sicher die Fahrzeuge sind. Das sah echt böse aus, wie der Cupra Kiro abgehoben hat und ich glaube, sich dreimal überschlagen hat. Marti unverletzt, aber wurde natürlich trotzdem bestraft. Die Rennkommissare haben ihn als Schuldigen für die Kollision ausgemacht. Er muss in Mexiko vom Ende des Feldes starten und hat dazu noch 4 Strafpunkte aufgebrummt bekommen. Das ist eine ganze Menge, aber es war natürlich auch eine sehr gefährliche Situation, muss man sagen. Dabei war kein technischer Defekt oder so die Ursache. Marti hat sich schlicht und ergreifend verschätzt. Die Full Course Yellow wurde angekündigt über den Countdown, den der Renndirektor runterzählt und dann haben die Fahrer 5 Sekunden Zeit, um das Tempo zu verlangsamen. Das haben Antonio Felix da Costa und Nico Müller vor ihm geschafft. Aber Marti ist zu sehr auf Risiko gegangen, wollte so spät wie möglich das Tempo reduzieren, hat nicht damit gerechnet, dass die anderen Fahrer das vielleicht nicht ganz so ausreizen. Und ja, schon kam es zu diesem heftigen Unfall aufgrund des großen Geschwindigkeitsunterschieds zwischen Marti und den beiden Fahrern vor ihm. Und glücklicherweise ist das allerdings glimpflich ausgegangen.
Kurze Rückfrage dazu. Es gab ja, wir haben es in freiem Training 1 und 2 ja gewisserweise erlebt, diese Funkunterbrechung oder dass Funk gar nicht aufgekommen ist. Auch Nick Cassidy hat sich wohl im Funk beschwert, auch bei der Full Course Yellow Phase, dass er da zu spät oder erst gar nicht gewarnt worden ist. Meinst du, das hat vielleicht bei Pepe Marti auch dazu gesorgt, dass er diesen Meldungen erst gar nicht gehört hat?
Das hat man angenommen, aber tatsächlich hat ein Kollege mit Pepe Marti sprechen können, der gesagt hat, nein, sein Funk war absolut in Ordnung, er hatte diese Probleme nicht, er hat sich lediglich verschätzt, weil er so spät wie möglich auf die Bremse treten wollte und hat an dieser Stelle nichts mit den Funkproblemen zu tun gehabt, die es am ganzen Wochenende gegeben hat, aber richtig bemerkt, Luca.
Und nach Siegern, nach dem Horrorcrash von Pepe Marti, machen wir dann noch im Endeffekt das Podium komplett nach dem Start. Aus dem Mittelfeld haben sich nämlich Oliver Rowland, der aktuelle Weltmeister, und Nick Cassidy auf dem Podium sich durchgeschlängelt. Startplatz 13 für Oliver Rowland und Platz 15 für Nick Cassidy. Und da muss man sagen, die haben eine gewisse andere Strategie gewählt mit ihrem Attack Mode, der ja seit ein paar Saisons wieder dafür gemacht worden ist, um zu überholen. Und das haben sie in dem Sinne auch wirklich wörtlich genommen, denn sie waren wirklich auf Attacke ausgelegt.
Genau, sie haben relativ früh den zweiten Attack-Mode aktiviert und sich nach vorne geschoben, haben dann natürlich so ein bisschen auch vom Safety-Car profitiert. Das hat andere Fahrer den Attack-Mode gekostet. Anschließend ging Jake Dennis wieder an ihnen vorbei, dann gab es die Full Course Yellow, bevor weitere Fahrer nachsetzen konnten und die rote Flagge. Und wie eben schon gesagt, im Spurt zur Ziellinie, der über eine Runde ging, gab es keine Überholmanöver. Aber man muss natürlich sagen, sowohl Rowland als auch Cassidy hatten sicherlich nicht das schnellste Auto am Wochenende, sind aber trotzdem beide aufs Podium gekommen und konnten somit direkt zeigen, dass auch in diesem Meisterschaftskampf wieder mit ihnen zu rechnen ist. Um das noch zu vervollständigen, Rowland der amtierende Weltmeister, Cassidy amtierender Vize-Weltmeister und die haben jetzt auch schon wieder ordentlich Punkte mitgenommen, 19 für Rowland, 15 für Cassidy. Damit sieht's für die beiden schon mal ganz gut aus nach einem Rennwochenende.
eine Achterbahnfahrt war es für Felipe Drugovic das Wochenende von Sao Paulo. Unfall im Qualifying, Radaufhängung gebrochen und dadurch nur Startplatz 17. Im Rennen dann sehr defensiv unterwegs gewesen und mit einem späten Attack-Mode richtig große Positionen auch aufholen können. Aber da muss man sagen, dann passierte ihnen ein Fehler, der in gewisser Weise ja vielleicht auch unter dem Motto Rookie-Mistake zu beanstanden ist, Tobi.
Ähnlich wie Pepe Marti hat er nämlich den Beginn der Full Course Yellow verpasst. Hier kam es allerdings nicht zum Crash, sondern er fuhr in Anführungszeichen nur an Pascal Wehrlein und Nick Cassidy vorbei. Die hat er im Anschluss wieder vorbeigelassen, aber der Schaden war damit natürlich schon angerichtet. Er war sowohl zu schnell bei Full Course Yellow und hat auch überholt. Zwei Vergehen bringen ihm zwei Zeitstrafen ein. Die erste Zeitstrafe hat ihn aus den Punkterennen geworfen. Die zweite Zeitstrafe wurde in eine Gridstrafe für Mexiko umgewandelt. Da muss er dann drei Plätze zurück. Das Heimrennen lief also für Drugovic nicht ganz so, wie er hofft.
Das lief am Start auch nicht wirklich auf, nämlich für Dan Ticktum und für Nyck de Vries. Sie sahen im Qualifying erstmal sehr, sehr stark aus, starteten dementsprechend dann auch für Dan Ticktum auf Startplatz 2 und für Nyck de Vries auf Startplatz 5. Aber im Rennen war dann doch schneller alles vorbei, als man gucken konnte, nämlich schon in gewisser Weise vor Kurve 1 verschätzte sich Nyck de Vries und traf Dan Ticktum, der dann einen Reifenschaden erlitt und der Brite dann im Endeffekt ohne wirkliche Chancen auf Punkte oder sonstiges. Anschließend sorgten dann noch zwei Fehler beim Boxenstopp dafür, dass er zwei Boxendurchfahrten als Strafe dann auch noch oben drauf gebrummt bekommen hat. Am Ende stoppte ihn dann ein Bremsdefekt. Hingegen muss man sagen, Tobi, Nyck de Vries blieb ja auch nicht ganz schadensfrei bei seinem Fehler, den der auch ausgelöst hat.
Das auf jeden Fall. Nyck de Vries hat später einen Reifenschaden erlitten. Ich habe mit ihm gesprochen, er war sich nicht ganz sicher, ob das von der Kollision in Kurve 1 kam, denn es war doch einige Zeit später. Er musste an die Box, hat dabei viel Zeit verloren. Durch die Rennunterbrechung, die rote Flagge, hat er dann noch mal ein bisschen Glück gehabt, hat wieder aufholen können und ist dann am Ende noch auf Platz 9 nach vorne gekommen, unter anderem auch wegen der Strafe für Felipe Drugovic, sodass es am Ende noch zwei Punkte für Nyck de Vries gegeben hat. Aber nach einem sehr, sehr starken Qualifying mit Startplatz 5 ist das natürlich nur ein schwacher Trost. In Sao Paulo wäre meiner Meinung nach für de Vries deutlich mehr drin gewesen.
You need only like a few moments for your race actually to turn actually quite quite badly. There were a few moves where unfortunately, you know, the lane in front of you, of course, you know, it's just getting stuck, and then you lose a little bit of momentum, and where you lose a little bit of positions. Then with Lucas, we know the way he races, like he's always very dirty, and unfortunately, this is another episode of him like sending someone like into the wall again. But still, at that point, even if things were not looking perfect, and we had like our beats, you know, during the race, I think that it was still possible to finish in the points, to start scoring, you know, points, probably top 5, top 6, I think would have been possible. Unfortunately, we are going away from Sao Paulo with no points, and we'll try to make sure that we do a better job in the next one.
Wir wissen alle, wie Lukas Rennen fährt. Das war der Tenor und das hat er ja auch bei dir am Mikro gesagt, Tobi. Nach dem Rennen richtig sauer auf den Formel-E-Meister, den ehemaligen Formel-E-Meister, nämlich Edo Mortara. Auch das Rennen in gewisser Weise nicht von Glück verfolgt, hatte ja auch Startpech, nämlich war er in dieser De Vries-Ticktum-Nummer ja auch in gewisser Weise verwickelt, musste ausweichen, hat ja erstmal noch 5 Sekunden oben drauf bekommen, die er dann zum Glück im Nachhinein da dann auch nicht absitzen musste, beziehungsweise erst gar nicht drauf gerechnet bekommen hat. Da war die Rennleitung gnädig, aber im Rennen ist er sehr konservativ unterwegs gewesen, aufgrund eben, dass er ausweichen musste, geriet aber dann unter Druck, nämlich von Lucas Di Grassi. Und der Ausgang, Tobi, das hat man ja auch rausgehört bei Edo Mortara, das war gar nicht gut für den Schweizer.
Ja, absolut. Lucas Di Grassi hat sich in der Schikane neben ihn gesetzt und ihn dann ausgangs der Schikane einfach in die Mauer gedrückt. Das bedeutete im Endeffekt das Rennende für beide. Lucas Di Grassi wurde von den Rennkommissaren dann auch bestraft, bekommt auch eine Rückversetzung in Mexiko. Das hatten wir ja auch eben bei dem anderen Brasilianer schon mal. Nochmal kurz zu der Strafe. Da hat mir der entsprechende Rennkommissar nach dem Rennen gesagt, den ich nämlich zufälligerweise getroffen habe, dass er sich vertan hat, dass die Strafe niemals hätte ausgesprochen werden dürfen. Die Strafe wurde ja ausgesprochen, weil Mortara in der ersten Schikane quasi abgekürzt hat, ohne anzuhalten. Und die Regeln besagen, dass man aber nur dann anhalten muss, wenn man aus eigenem Verschulden die Kurve verpasst. Wenn man rausgedrückt wird, gilt diese Regel nicht. Und das ist bei den Rennkommissaren dann untergegangen. Deshalb wurde die Strafe zunächst ausgesprochen. Aber später fiel ihnen dann auf, nee, das stimmt ja gar nicht. Er hat ja gar nichts Falsches gemacht. Er hat sich genau richtig verhalten. Und daher haben sie die Entscheidung revidiert. Keine Zeitstrafe für Mortara. Da er ja sowieso ausgefallen ist, wäre die nämlich automatisch in eine weitere Rückversetzung für Mexiko umgewandelt worden. Das heißt, wir müssten dann schon eine Liste machen, um überhaupt nachvollziehen zu können, wer denn überhaupt in Mexiko noch von der Position starten darf, auf die er sich qualifiziert. Das sind ja dann gar nicht mehr so viele Fahrer, um es mal so ein bisschen scherzhaft zu betrachten.
Pech hatte auch Porsche beim Attack Mode, aber trotzdem sprangen für sie 25 Punkte heraus. Man präsentierte sich ebenfalls auch wieder stark in Sao Paulo, kam also mit Rückenwind aus der Sommer-/Winterpause zurück. Pole Position für Pascal Wehrlein, aber eine Strafe sorgte dann dafür, dass er von Platz 4 startete im Rennen. Dann weiterhin starke Pace und erarbeitete sich auch mit Nico Müller zusammen nach vorne. Doch dann, muss man sagen, das Safety Car kam dazu und waren beide dann mit Attack Mode unterwegs, was absolut gar nicht für sie sprach, nämlich haben sie dann dadurch ja in gewisser Weise Zeit und auch diese Zusatzleistung verloren.
Sie hatten gerade den Attack-Mode aktiviert, da kam das Safety-Car wegen des Unfalls von Di Grassi und Mortara, den hatten wir ja gerade, und damit lief die Zeit der beiden ab, ohne dass sie die Zusatzleistung tatsächlich nutzen konnten. In der Folge, Roland und Cassidy blieben vor dem Porsche-Duo und sie hatten danach keine Chance mehr, die beiden noch zu überholen. Am Ende Platz 4 und Platz 5 für die beiden, zusätzlich die 3 Punkte für die Pole-Position von Pascal Wehrlein aus dem Qualifying, macht insgesamt 25 Punkte. Damit ist das Team punktgleich mit Andretti und liegt auf Platz 2 der Teamwertung.
Und ein Aufreger gab es auch bei Nissan, nämlich Norman Nato, der eigentlich am Wochenende der stärkere Pilot war, geriet mit dem aktuellen Weltmeister zusammen, nämlich mit Oliver Rowland. Rowland konnte weiterfahren, Norman Nato landete dann in der Mauer und musste dann das Rennen aufgeben und natürlich im Anschluss war er dann sehr enttäuscht.
Well, I think you saw what happened. So yeah, you know, honestly, like it's a disappointment because honestly, today I felt like compared to last year, like as a team and just the fact to, you know, to have worked this winter on like the weakness from last year, we actually did pretty well in a way where clearly, as you can see, with both cars today in terms of performance was difficult. Honestly, my P1 in qualifying was a bit of a surprise. Like it was one push lap. Honestly, I took a lot of risk and I made it in the duels. Like P7 was my position. Honestly, we didn't have much more. And yeah, in race, honestly, like it's also something we discussed before the season. And like the main goal at the end is like the team championship. So you know, like it was really important that on my side of the garage, like I managed to score a bit more points. And I've been unlucky like last year in many ways, but there were also like things to improve. And honestly, like again, like we worked on that, and I was doing pretty solid race to finish minimum top 5. I would say so. Until we had a contact and I just touched a wall and damaged my car, so I had to retire. So yeah, frustrated because as I said, like in a day where honestly we are not so strong, we were doing a strong day, so it's a bit unlucky to finish the day like that on my side. But yeah, that's what it is. Honestly, there is a lot of positive today and we go again in 2026.
So, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr habt es sicherlich mitbekommen, wir hatten schon sehr viele Autos bislang, die durchgefahren sind, schon viele, viele verschiedene Themen besprochen, aber es gibt noch viele weitere Punkte, die wir hier aus Zeitmangel natürlich nicht mehr besprechen können, zum Beispiel das erste freie Training, das am Freitag wegen den Funkproblemen ausgefallen ist, wir hatten es im Rückspiel kurz erwähnt, Funkprobleme gab es dann auch teilweise am Samstag. Max Günther hat Platz 6 erreicht, einen soliden Saisonstart. Joel Eriksson direkt dahinter ins Ziel gekommen, Platz 7, sein bestes Karriereresultat. Zane Maloney auf Platz 10 hat erstmals in seiner Formel-E-Karriere Punkte gesammelt. Jaguar ist ohne WM-Zähler geblieben, nachdem Mitch Evans einen Fehler gemacht hat und Antonio Felix da Costa von Pippo Marti getroffen wurde, bevor dieser sich überschlagen hat und so weiter und so fort. Ich glaube, das könnte hier eine 3-Stunden-Episode werden, ohne große Probleme. So viel gab es zu besprechen, aber wir müssen da dann doch den einen oder anderen Abstrich machen und hier ein bisschen kürzen. Ich hoffe, ihr seht es uns nach.
Und wie gewohnt schauen wir auch in dieser Folge durchs Teleskop und wir blicken ganz genau in die Boxengasse.
Tobis Teleskop. Die E-Pod-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E.
Mit dem Teleskop gucke ich auf eine neue Regel, die erstmals zur Anwendung kam. Und zwar wurden gleich 3-mal Fahrer wegen Wheelspin in der Boxengasse bestraft. Hintergrund dieser neuen Regel ist, dass Teams vor dem Saisonstart das Verbot gefordert haben, weil sie befürchteten, dass die Fahrer besonders im Qualifying so ihre Reifen auf Temperatur bringen wollen. Das sah dann so aus: Am Freitag wurde Antonio Felix da Costa erwischt, der bekam eine Verwarnung. Im Qualifying war es dann Pascal Wehrlein, der bekam als Strafe eine Rückversetzung fürs Rennen und im Rennen wurde sogar eine Durchfahrtsstrafe für Dan Ticktum ausgesprochen. Da werden sich einige wieder wundern und sagen, das ist doch absolut inkonsistent, warum werden denn 3 verschiedene Strafen für dasselbe Vergehen ausgesprochen? Das hängt damit zusammen, dass die FIA etwas nachsichtiger ist, wenn die Session in Anführungszeichen unwichtiger ist. Man lässt den quasi im freien Training das noch durchgehen, dass es mal passiert. Im Qualifying gibt es dann einen kleinen Klaps auf die Finger und im Rennen wird dann die volle Keule rausgeholt mit einer Durchfahrtsstrafe, einer der heftigsten Strafen, die es in der Formel E gibt. Das ist der Grund, dass es unterschiedliche Strafen für dasselbe Vergehen gibt, einfach weil es in unterschiedlichen Sessions auch verschieden bewertet wird. Was Ähnliches haben wir ja zum Beispiel, wenn ein Fahrer mit falschem Reifendruck erwischt wird. Da gibt's im freien Training ja auch beispielsweise nur eine Geldstrafe. Im Qualifying wird die Runde gestrichen, wo der Reifendruck zu niedrig war. Und im Rennen gibt's eine Durchfahrtsstrafe oder teilweise sogar eine Disqualifikation. Luca, Wheelspin in der Boxengasse. Manche mögen denken, sieht doch spektakulär aus, kann man machen. Aber findest du es sinnvoll, dass das tatsächlich mittlerweile verboten ist und bestraft wird?
Also in gewisser Weise bin ich auch Fan von Wheelspin in der Boxengasse, keine Frage, aber ich denke, man ist in der Formel E ganz gut beraten, wenn man sagt, okay, man sollte das auf jeden Fall bestrafen, denn ich sag's mal, das ist jetzt nicht so auf klassischen Rennstrecken, wo ja dann auch nochmal ein bisschen mehr Platz zwischen Working Lane und Garage ist, wenn mal ein Auto wirklich irgendwie sich mal verschätzen sollte, dennoch weiterhin Platz gibt, um, ich sage jetzt mal, Fehler passieren zu lassen. Das ist in den Formel-E-Boxengassen natürlich nicht der Fall. Deswegen würde ich sagen, ist das schon ganz gut so. Klar, finde ich es gut, dass man sagt, okay, man macht ein einheitliches System, dass man sagt, okay, Sessions, die wichtiger sind, bestrafen wir heftiger und Sessions, die unwichtiger sind, bestrafen wir weniger heftig, aber in gewisser Weise ist ein Vergehen, deswegen müsste es eigentlich gleich bestraft werden. Zumindest sehe ich das so, aber in gewisser Weise, wenn jeder Bescheid weiß, dann ist es ja für alle gleich und wenn es gleich bestraft wird, dann sind die Regeln ja dementsprechend für jeden so, wie sie sind. Also von daher finde ich eine ganz gute Neuerung für die Formel E. Wie siehst du das denn, Tobi?
Kann man drüber streiten. Natürlich, wie du schon sagst, die Boxen, das sind teilweise sehr eng. Da ist das auch ein Sicherheitsthema durchaus. Gerade wenn dann beim Pistboost-Boxenstopp die Fahrer fast alle gleichzeitig an die Boxen kommen. Und wenn man dann einen Wheelspin hinlegt, heißt ja im Endeffekt auch, dass man das Auto nicht mehr zu 100% unter Kontrolle hat. Weil Durchdrehen der Räder und Lenkbewegung sorgt ja dafür, dass der Wagen so ein bisschen quer kommt. Das sieht man halt nicht so gerne, wenn da vor den Boxen Mechaniker stehen, um beispielsweise den Pitbus-Boxenstopp durchzuführen. Von daher, grundsätzlich kann ich das nachvollziehen, dass es diese Regel gibt. Aber ich fürchte, damit werden wir uns in dieser Saison mit Sicherheit noch einige Male auseinandersetzen dürfen.
Und auseinandergesetzt haben wir uns auch natürlich auch in der neuen Saison mit den Siegern und Verlierern des Wochenendes. Und Tobi, du darfst gerne mit deinem Sieger und auch deinem Verlierer starten.
Ja, ich bin ja derjenige, der meistens nicht die offensichtlichen Sieger wählt, aber dieses Mal kann ich tatsächlich nicht anders, als Jake Dennis zum Sieger des Wochenendes zu machen. Tadellose Leistung von den Briten. Der einzige Punkt, den man ihm ankreiden kann, er hat das Finalduell gegen Pascal Wehrlein nicht gewinnen können. und somit die 3 Punkte für die Pole Position verpasst, aber es trotzdem von Startplatz 1 gestartet hat, im Rennen eine saubere, überlegte, fehlerfreie Leistung gezeigt und ist ja auch in unseren Fahrer-Ratings mit der Bestnote 10,0 von allen 7 Mitgliedern der Redaktion von eFormel.de, unter anderem uns beiden, Luca, benotet worden. Also perfektes Wochenende, kann man sagen, für Jake Dennis. Hat nicht viel besser machen können und deshalb mein Sieger des Rennwochenendes. Mein Verlierer des Rennwochenendes ist interessanterweise auch jemand, der sehr gut abgeschnitten hat in unserem Fahrerrating, aber einfach der mit Abstand größte Pechvogel des Wochenendes war, Dan Ticktum. Neben Jake Dennis aus Reihe 1 gestartet, das Rennen schon in Kurve 1 quasi vorbei, als er von Nick de Vries getroffen wurde. Dann die beiden Strafen, einmal Wheelspin in der Boxengasse, dann war das Auto nicht im richtigen Modus, als daran gearbeitet wurde. Und deshalb 2 Durchfahrtsstrafen, dann auch noch ein Bremsdefekt. Echt ein gebrauchtes Wochenende für Dan Ticktum, der sehr, 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 sehr stark und auch mit sehr, sehr vielen Punkten in die Saison hätte starten können und ohne irgendwas dafür zu können, daran gehindert wurde. Aber ich gehe davon aus, dass wir auf jeden Fall in dieser Saison noch häufiger Dan Ticktum auch in dieser Rubrik haben werden und vermutlich auch nicht ganz so oft als Verlierer. Luca, wen hast du denn auf deiner Liste stehen?
Auf meiner Liste habe ich erstmal stehen als Sieger Nick Cassidy. Also sich so einzufügen mit dem neuen Team und da auch direkt erstmal aufs Podium zu fahren, ist schon sehr, sehr stark. Klar kann man sagen, das Team an sich ja nicht unbedingt direkt neu, aber nach einem Teamwechsel muss man ja ehrlicherweise sagen, wir haben es ja auch in der Saisonvorschau anblicken lassen, dass es ja nicht unbedingt selbstverständlich ist, dass man mit einem neuen Team auch direkt erfolgreich ist. Deswegen fand ich sehr, sehr stark die Leistung von ihm. Klar, hat man ja auch profitiert von den Fehlern von den anderen, aber in gewisser Weise ist er ja im Rennen zumindest fehlerfrei durchgekommen. Hingegen spricht das nicht dafür, dass er im Rennen fehlerfrei durchgekommen ist, nämlich Nick de Vries alleine am Start seinen Teamkollegen fast mit ins Aus zu reißen und wir haben es schon angesprochen, oder du hast es angesprochen, Dan Ticktum ins Verderben mitzureißen. Ist schon der Wahnsinn, dass er da mit Punkten aus diesem Wochenende rauskommt, ist eigentlich schon fast wie ein Wunder zu bewerten. Ich meine, auch hier kann man sagen, hat er profitiert von den vielen Ausfällen, aber sich so beim ersten Rennen in der ersten Kurve das Leben schwer zu machen, sowohl für ihn selber als auch für seinen Teamkollegen, ja, ist schon kein guter Start in die neue Saison 2025-26. Und dann blicken wir natürlich auch nach unseren Siegern und Verlierern, natürlich auch auf die Sieger und Verlierer der Kick-Tipp-Spielrunde, nämlich das Tippspiel am ersten Rennwochenende konnte Raba eng mit 23 Punkten für sich entscheiden, denn da reihen sich E-Golfinator auf 2 und Manrad und Idi Midi auf einen geteilten Platz 3 ein. Aber alles bleibt noch sehr, sehr knapp. Und Tobi, du hast den Blick auf die Redaktion für uns.
Ja, auf der Redaktion muss ich sagen, wir hatten nicht unser bestes Wochenende. Ja, Luca, du und der Tim sind noch unsere Besten auf Platz 17, dem geteilten. Bei mir ist es nur Platz 25, bei Thomas sogar nur Platz 27. Da ist noch Luft nach oben. Luft nach oben ist natürlich auch, was die Teilnehmerinnen und Teilnehmer angeht. Liebe Hörerinnen und Hörer, da seid ihr jetzt gefragt. Wenn ihr Bock habt mitzutippen, meldet euch einfach an bei www.kicktipp.de/formel-e. Gebt eure Tipps fürs Rennwochenende ab. Und wenn ihr besonders gut seid, dann werdet ihr hier auch im E-Pod erwähnt.
Erwähnen tun wir natürlich auch, dass eFormel.de auf Social Media unterwegs ist. Das könnt ihr gerne abrufen und euch die Social Links abholen bei eFormel.de unter dem Reiter Social Media. Also da einfach mal ein bisschen runterscrollen. Das findet ihr direkt auch unter dem Absatz Podcast. Da gibt's Podcast und Social Media und da gibt's dann alle Links dafür. Und wenn wir einmal bei den Podcasts sind, dann freut uns es natürlich, wenn ihr uns abonniert mit den verschiedensten Podcast Feeds, die wir so anbieten, da findet ihr auch alle Informationen auf eFormel.de sowie dann auch das Bewerten nicht vergessen mit 5 Sternen auf allen Podcast-Plattformen, die wir so bespielen und die ihr auch dann hört. Und ich würde mal sagen, haben wir eine sehr ausführliche Rückschau und Analyse hier beim Sao Paulo E-Prix gebracht, Tobi. Auch mit deinen Eindrücken von vor Ort. Sicherlich spannend gewesen, diese Folge. Also da freuen wir uns sicherlich ja auch mehr. Aber in gewisser Weise müssen wir erstmal ein bisschen Pause machen mit Rennen. Denn dieses Jahr wird's ja nicht mehr, weil es bleibt ja auch nicht mehr aus 2025 viel über.
Nee, das ist richtig. Das war jetzt natürlich die letzte rennbezogene Episode in diesem Jahr. Ich denke, wir werden auf jeden Fall noch eine News-Episode bringen. Und ihr könnt euch schon mal darauf freuen, kurz vor dem Jahresende natürlich unsere traditionelle Weihnachtsepisode, wo wir, ich kann es schon mal vorwegnehmen, dann auch nicht nur zu zweit sein werden.
Genau, da wird dann meistens auch traditionell nebenbei noch der Glühwein bereitgestellt, aber die Folge, da dürft ihr euch genauso drauf freuen, da freuen wir uns auch richtig drauf auf die Weihnachtsepisode. Ich bedanke mich sehr herzlich für deine Zeit, Tobi, und für deine sehr spannenden Eindrücke von vor Ort.
Gerne doch.
Und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder beim E-Pod. Bis dahin, habt eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal.
Ciao.